Deutschlandfunk Kultur.
Die letzten Kinder von Lea. Rekonstruktion einer imaginierten Apokalypse. Von Jan Brandt. Ich hatte schon von Gudrun Pausewang gehört, bevor ich etwas von ihr las. Meine 5 Jahre ältere Schwester hatte die Erzählung »Die letzten Kinder von Schevenborn« oder »Sieht so unsere Zukunft aus« in der Schule lesen müssen und mir zu Hause davon erzählt, wie schrecklich das Buch sei, wie furchteinflößend. Es ist eine Erzählung über den Dritten Weltkrieg, den Atomkrieg, den Tod. Eine wahre Horrorstory. Daraufhin wollte ich es mir sofort von ihr ausleihen. Aber sie schüttelte den Kopf, sagte, dafür sei ich noch zu jung, ich war 10, und sie versteckte es irgendwo in ihrem Zimmer. Einige Nachmittage verbrachte ich damit, es zu suchen, während sie beim Reit- oder Handballtraining oder bei Freundinnen war. Ich rückte ihre Möbel beiseite und schaute im Bettkasten nach. Im Kleiderschrank unter ihrer Unterwäsche entdeckte ich ihr mit einem Bügelschloss gesichertes Tagebuch und ein paar Liebesbriefe von ihrem Freund Hans-Jörg Tönhake. Nur das Buch fand ich nicht. Ich fragte sie immer mal wieder danach, aber sie sprach nicht mehr davon. Sie sagte, darüber wolle sie nicht reden, jedenfalls nicht mit mir. Ich könnte das ohnehin nicht verstehen. Manchmal hörte ich durch die Rigipswände, die unsere Zimmer voneinander trennten, wie sie einen Song von David Bowie mitsang und danach jedes Mal in Tränen ausbrach. Und manchmal hörte ich sie mit ihren Freundinnen sprechen, darüber, was passieren könnte, wenn es zum Ernstfall komme. Und dann wurden immer alle ganz still. Das war zu der Zeit, als sie für eine Weile pinkfarbene Halstücher mit Silberstreifen trug und sich wie unser älterer Bruder in der Umweltbewegung engagierte. Sie nahm an Demonstrationen gegen die Stationierung von Pershing 2-Raketen teil, protestierte gegen die Ausweitung der Tieffluggebiete in Ostfriesland und gegen den US-Chemiekonzern Union Carbide, der im indischen Bhopal für den Tod von mindestens 3000 Menschen verantwortlich war. Rund um unser Schulgebäude legte sie Biotope an, sammelte Müll bei uns in Hammrich und während einer Klassenfahrt im Berliner Grunewald. Sie ließ sich erst zur Klassensprecherin und dann zur Schulsprecherin der Haupt- und Realschule wählen und trennte sich von Hans-Jörg, weil der ihr, wie sie sagte, nicht politisch genug sei. Am 28. April 1986 sahen wir wie jeden Abend zusammen mit unseren Eltern und unserer Großmutter die Tagesschau. Werner Feigl, der Sprecher, saß vor einer blau-grünen Landkarte und sagte:
In der Sowjetunion traten in einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf. Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden gekommen sein. Weiter heißt es in der Meldung, den Betroffenen werde Hilfe geleistet. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Unglück ereignet hat oder wodurch es verursacht wurde. In den letzten beiden Tagen war an mehreren Orten Schwedens und Finnlands erhöhte Radioaktivität gemessen worden. An einigen Stellen wurde die übliche Strahlungsmenge um das 5- bis 6-fache übertroffen.
Ich wusste nicht, was das hieß. Damals interessierten mich in den Nachrichten nur Sportereignisse und das Wetter. Aber meine Schwester sagte gleich, jetzt ist es passiert. Jetzt ist was passiert, fragte ich. Jetzt geht die Welt unter. Red kein Quatsch, sagte unser Vater. Ich red kein Quatsch, ich habe das Buch gelesen. Welches Buch? Die letzten Kinder von Schevenborn. Da geht's um die Folgen von Verstrahlung. Außer dir ist ja niemand verstrahlt. Noch nicht, aber bald. Erst 2 Stunden später, in den Tagesthemen, als ich schon im Bett war und von diesem prophetischen Buch träumte, das ich nicht lesen durfte, erfuhren meine Eltern und meine Geschwister, was geschehen war, wann und wo genau, und am nächsten Tag waren die Worte Tschernobyl und Gau in aller Munde. Größter anzunehmender Unfall. Am Abend versammelten wir uns wieder vor dem Fernseher.
In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen,
sagte Tagesschausprecherin Daniela Witte mit Föhnfrisur und dem grauen Schulterpolsterkleid.
Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle.
Meine Schwester sah sich in ihrer apokalyptischen Einschätzung bestätigt. Doch als kurz darauf Innenminister Friedrich Zimmermann auf die Frage, ob denn eine Gefährdung der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland auszuschließen sei, mit »Ja, absolut auszuschließen«, antwortete, sah sich mein Vater in seiner optimistischen Einschätzung bestätigt. »Siehst du«, sagte er, »wir sind weit weg.«
»Schweden ist auch weit weg. Das hat Ihnen auch nicht geholfen?«
»Außerdem haben wir viel bessere Kontrollsysteme und ganz andere Reaktortypen.
Hier wird sowas nie passieren. Es ist egal, ob es hier passiert oder nicht, sagte meine Schwester. Entscheidend ist die Windrichtung. Und tatsächlich, als hätte die Tagesschau-Redaktion auf dieses Stichwort gewartet, sahen wir in dem Moment das Schaubild einer sichelförmigen Wolke über Europa. Einen Schleier, einen winzigen Ausläufer meinten wir über Nordwestdeutschland erkennen zu können. Unser Vater hielt aber auch das für Quatsch. Und der anschließend interviewte Meteorologe gab ihm recht. Doch trotz der allgemeinen Relativierung der Gefahrenlage und der schleppenden Informationspolitik der sowjetischen Behörden beherrschte das Thema weiterhin die Tagesschau. Am 30. April hieß es, Milchvieh sei von den Weiden zu nehmen, Frischmilch nicht zu verwenden, Kopfsalat stark belastet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich längst von der Paranoia und vom gesellschaftlichen Engagement meiner Geschwister anstecken und zum stellvertretenden Klassensprecher der 5a wählen lassen. Auf der Stufenkonferenz vom 5. Mai 1986 beschlossen wir unter Punkt 8.1.a aus aktuellem Anlass das Problem der Kernenergie zu behandeln und die dafür vorgesehenen 4 Unterrichtsstunden dem Fach WUK Welt- und Umweltkunde zuzuordnen. In den folgenden Wochen und Monaten lernte ich viel über Becquerel und Cäsium 137, Plutonium 239 und Jod 131, über Wiederaufbereitung und Endlagerung, über Geigerzähler und Halbwertzeiten und über genetische und somatische Strahlenschäden. Frühe Symptome, Appetitlosigkeit, Übelkeit, allgemeine Schwäche, glaubte ich an mir schon festgestellt zu haben. Unser Hausarzt, der gleich nebenan wohnte, war anderer Ansicht. Er meinte, ich solle weniger Computer spielen und mich mehr bewegen, vor allem an der frischen Luft, dann werde es mir bald wieder besser gehen. Dabei hatte ich im Gegensatz zu meinen Schulfreunden noch keinen Computer, nur einen Hamster. Tagelang verbrachte ich lesend in meinem Zimmer. Ich ging nicht mehr zum Tennis- oder Fußballtraining, in der Schule beteiligte ich mich nur nach Aufforderung im Unterricht, von Geburtstagsfeiern verschwand ich unbemerkt, sobald das Versteckspiel begann. Am 20. Januar 1987 starb unsere Großmutter und ich ging in ihre Wohnung, saß auf ihrem Sofa, hörte ihre Schallplatten, hinderte die Verwandten daran, ihren Haushalt aufzulösen. Ich klammerte mich an ihre Habseligkeiten, als könnte ich sie dadurch wieder zum Leben erwecken. 2 Wochen später erschien der Roman »Die Wolke« von Gudrun Pausewang. Als meine Schwester in der Schule davon erfuhr, kaufte sie das Buch bei Focken, der einzigen Buchhandlung des Dorfes, und las es noch am gleichen Tag. Wieder hörte ich sie durch die Rigipswände weinen. Beim Abendbrot fragte ich sie, ob sie mir wenigstens dieses Buch leihe. Ich sagte, ich sei jetzt alt genug, ich verstünde jetzt manches, was ich vor 2 Jahren noch nicht verstanden hätte. Ja, sagte sie, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wenn du nicht Depri bist. Ich bin nicht Depri, doch das bist du und ich bin es auch. Na, dann kannst du es mir ja geben. Nein, du solltest es lesen, wenn es dir gut geht, wenn du glücklich bist, das weiß ich jetzt, sonst zieht es dich nur weiter runter. Vielleicht werde ich nie glücklich sein? Redet keinen Quatsch, sagte unser Vater und esst eure Brote auf. Ich hätte mir beide Bücher bei Focken kaufen können. Aber ich tat es nicht, weil ich fürchtete, dass die Lektüre mein Leben verändern würde, dass sie mich, wie meine Schwester sagte, noch weiter runterziehen würde. Also wartete ich auf den richtigen Zeitpunkt. In den Sommerferien 1988 begann ich zum ersten Mal Tagebuch zu führen. Mit der EC-Jugend, entschieden für Christus, war ich auf Freizeit im Schloss Ascheberg bei Plön. 2 Wochen lang betete ich, las in der Bibel und übernachtete zum ersten Mal im Bett eines Mädchens, weil ich nicht wie die Jungs enden wollte, die nachts auf dem Rückweg in ihre eigenen Zimmer von den Gruppenleitern abgefangen und unter die kalte Dusche gestellt wurden. Das Tagebuch setzt unmittelbar danach ein. Viele Einträge reichen kaum über eine halbe Seite hinaus. Die Ereignisse reihen sich durch »dann« aneinander und enden mit den Worten »jetzt lese ich noch« oder »und danach lange gelesen«. Aber was ich gelesen habe, steht dort nicht. Und ich kann mich nicht daran erinnern. Womöglich waren es Perry Rhodan-Hefte, Titel wie »Exodus der Mutanten«, »Waffen der Verdammnis«, »Duell der Erbfeinde«. Ich weiß nicht, ob ich mich schon im Jahr zuvor gefürchtet hatte, wieder zur Schule zu gehen, aber in dem Jahr war das ganz sicher der Fall. Sonntag, 31. Juli 1988, morgen fängt die Penne wieder an, schrecklich, grauenvoll. Und als hätte ich es geahnt, stellten mich die kommenden Wochen, die 4 Wochen bis zur Klassenfahrt in den Odenwald, bis zum richtigen Zeitpunkt für die letzten Kinder von Schevenborn auf eine harte Probe. Im Konfirmandenunterricht geriet ich mit dem Dorfpastor aneinander. K. hat mich dauernd angemacht. Michaela, in die ich seit der Grundschule verliebt war, beklagte sich, dass die Hausaufgaben, die er uns aufgebe, zu umfangreich seien, dass sie sich überfordert fühle, neben der Schule noch so viel lernen zu müssen. Und ich sagte, dass ich mich schon lange frage, was denn der Unterschied zwischen Konfi und Schule sei. Der Unterschied, sagte unser Pastor, ist, dass Konfi freiwillig ist, du kannst jederzeit gehen, wenn du willst. Ach so, na dann, wenn das so ist, sagte ich und stand auf. 2 Tage später, am 7. August, verprügelte mich mein Bruder, nachdem ich aus Versehen einen Glaskasten auf seinem Schreibtisch kaputt gemacht hatte. Das Ding war mir beim Spielen heruntergefallen. Wiederum 2 Tage später starb die Schwester meiner anderen Großmutter, Tante Gretchen, im Altenheim in Leer. Mein Tagebuch endet am 12. August, 4 Tage bevor die Zeichen des Untergangs offensichtlich wurden und sich von mir aus aufs ganze Land ausweiteten. Am 16. August überfielen Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner eine Filiale der Deutschen Bank in Gladbeck, entführten auf ihrer Flucht in Bremen einen Linienbus, erschossen einen Jungen, der damals in meinem Alter war, ließen sich in der Kölner Fußgängerzone bereitwillig von Journalisten interviewen und erschossen im finalen Schusswechsel mit der Polizei ein 18-jähriges Mädchen, das auch meine Schwester hätte sein können. Ein echter Krimi, der 3 Tage lang in der Tagesschau übertragen wurde. Am 28. August ereignete sich auf dem größten europäischen US-Militärflughafen Ramstein bei Kaiserslautern, wo auch Kernwaffen lagerten, bei einer Flugschau ein Unfall, bei dem 70 Zuschauer getötet und etwa 1000 verletzt wurden. Im Fernsehen sahen wir einen Feuerball, der in die Menge rast, brennende Autos, versenkte Menschen, den Himmel voll schwarzem Rauch. Und wir hörten aus dem Off die Stimme des Sprechers:
Erste Bilanz des Schreckens, 30 Tote, einer wurde von den umherfliegenden Trümmern regelrecht geköpft.
Gladbeck, Bremen, Ramstein, der Tod lauerte überall. Das war der Abend, an dem meine Schwester mir das Buch gab. Am nächsten Morgen fuhren wir um 7 Uhr von der Schule aus auf eine 7-tägige Klassenfahrt nach Waldürn in den Odenwald. Noch im Bus nahm ich das blaue Taschenbuch vom Verlag Otto Meyer in Ravensburg aus der Tasche. Auf dem Cover waren 3 lachende Kinder vor einem Atompilz abgebildet. Draußen winkten mir die Eltern zum Abschied zu, ich winkte zurück und als ich sie nicht mehr sehen konnte, begann ich zu lesen. Gudrun Pausewang erzählt in Die letzten Kinder von Schevenborn die Geschichte einer 5-köpfigen Familie in Zeiten des Atomkrieges. Die mit nuklearen Sprengkörpern versehenen Bomben löschen ohne Vorwarnung zum Beginn der Ferienzeit westdeutsche Großstädte aus. Nur die Provinz bleibt verschont. Aber bald wünschen sich die Überlebenden nicht sehnlicher als tot zu sein. Der Ich-Erzähler ist 12, fast 13, 1 Jahr jünger als ich damals. Und auf unserem Weg nach Süden passierten wir auch den Ort des Geschehens, die Gegend um Fulda. Diese Übereinstimmung verstärkten mein Gefühl, bald sterben zu müssen. Ich weiß noch, dass ich, als wir über einen Fluss fuhren, meinte, schwarze Leichen darin schwimmen zu sehen, verbrannte Körper. Als wir in einen Stau gerieten, glaubte ich ernsthaft, dass die vor uns liegenden Städte Hanau und Frankfurt zerstört worden seien. Zwischendurch unterhielt ich mich mit jemandem. Ich hörte Kassetten von Münchner Freiheit auf dem Walkman, die Alben Traumziel oder Fantasie, die Songs Es gibt kein nächstes Mal, Aus und vorbei, Solange man Träume noch leben kann, Version 2. Aber die meiste Zeit las ich das Buch. Ich konnte mich die ganze Klassenfahrt über an nichts erfreuen. Auf den Fotos stehe ich in meinen pastellfarbenen T-Shirts, meinen karierten Karottenjeans und meinen um die Waden geschnürten weißen Basketballturnschuhen meist abseits. Nur einmal habe ich gelacht, als Thorsten und Mark Philipp den kleinen und schmächtigen Marco an den Armen packten und den notgeilen Hund des Herbergsvaters dazu bewegten, sich an dessen Bein zu klammern und abzuspritzen. Und selbst in dem Moment habe ich gedacht, das wird bald vorbei sein. Das ist unser letzter Sommer. Wir sind die letzten Kinder von Leer. Am Morgen des 24. Februar 2022 liege ich in Münster im Hotel Martinihof auf dem Bett und erfahre im Internet vom Angriff Russlands auf die Ukraine. Ich rufe die Seite der Tagesschau auf und schaue mir das letzte Video an.
Präsident Wladimir Putin sitzt im Anzug zwischen zwei russischen Flaggen an einem Tisch mit einem halben Dutzend Telefonanlagen im Hintergrund und erklärt:
Wer immer auch versucht, uns zu behindern oder mehr noch eine Bedrohung für unser Land, unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass die Antwort Russlands unverzüglich erfolgen wird und Folgen nach sich zieht, wie sie es in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verkündet in einem Handyvideo, das Kriegsrecht zu verhängen und fordert seine Landsleute dazu auf, zu den Waffen zu greifen. Von da an vergeht kein Tag, an dem ich nicht die Nachrichten verfolge, alles lese, alles anschaue, alles höre, in der Hoffnung, durch Wissen Kontrolle über mein Leben zurückzuerlangen. Aber je mehr ich vom Krieg erfahre, je furchtbarer die Bilder und Videos und O-Töne sind, desto mehr entgleitet sie mir. Ich fühle mich wieder wie auf Klassenfahrt, nur mit dem Unterschied, dass ich diesmal allein unterwegs bin.
Hier sehen wir nochmal die Bilder. Sie sollen russische Panzer vor der Atomruine zeigen. Die Strahlung in der Sperrzone sei normal, heißt es heute aus Moskau. Dem widerspricht allerdings die ukrainische Atombehörde. Die Strahlung habe zugenommen, weil die schweren Militärfahrzeuge radioaktiven Staub aufwirbelten.
Tschernobyl. Wieder Tschernobyl. In Münster recherchiere ich für einen neuen Roman, der in den 80er Jahren spielt. In etwa zu jener Zeit, als ich Gudrun Pausewangs Roman zum ersten Mal gelesen habe. Aber die Stimmung ist eine andere. Ich bin kein Kind mehr. Ich wohne nicht mehr in Leer, sondern in Berlin. Und das, was im Nahen Osten passiert, keine 1000 Kilometer von Berlin entfernt, ist kein Unfall, keine Verkettung unglücklicher Umstände, kein menschliches Versagen, sondern eine bewusste Aggression, eine Gewalt, die alle Lebensbereiche beeinflusst, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Durch das Internet sind alle Informationen ständig verfügbar. Es ist der erste echte Live-Krieg auf europäischem Boden, der über die sozialen Medien verbreitet und kommentiert wird. Das Merkwürdige daran ist, dass der Alltag im Westen Deutschlands weitergeht, als wäre nichts gewesen. Die Gassen und Plätze in Münsters Innenstadt sind voller Menschen, die vor den Cafés der Stadt in die Sonne blinzeln oder mit Einkaufstüten durch die Straßen streifen. Nur vor dem Rathaus haben sich einige Demonstranten mit gelb-blauen Flaggen zum stillen Protest versammelt. Am 4. März sehe ich im Internet Videoaufnahmen vom nächtlichen Beschuss des größten europäischen Kernkraftwerks Saporischschja. Ein gleißend heller Feuerball, der sich in Zeitlupe auf eine Industrieanlage senkt. In dem Tagesschau-Beitrag dazu äußert sich Nuklearexperte Georg Steinhauser:
Im schlimmsten Fall, wenn ein frisch im Betrieb gewesenes Brennelement einen Schaden nimmt und es zur Freisetzung zum Beispiel von radioaktivem Jod oder Tellur oder so etwas kommt, dann kann das Ausmaße haben, die uns an Fukushima auf jeden Fall erinnern können.
Fukushima. Hat es, denke ich, beim Anblick der Bilder in der jüngsten Vergangenheit nicht schon genug Anlass zur Sorge gegeben? Beweis der durch einen Tsunami ausgelöste Reaktorunfall von Fukushima am 11. Februar 2011 doch, dass auch die zivile Nutzung der Kernenergie, selbst in hochindustrialisierten Ländern wie Japan, verheerende Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. Und abgesehen von Krieg, Naturkatastrophen und Pandemien, steht uns durch die Folgen der Klimaerwärmung nicht das ganz große Desaster noch bevor? Das Ereignis, das alle anderen Ereignisse in den Schatten stellt. Lange, seit meiner Jugend, habe ich nicht mehr diese Angst vor dem Weltuntergang gespürt. Ich war überzeugt, dass es mit dem beschlossenen Atomausstieg ein größeres parteiübergreifendes Bewusstsein für die Risiken dieser Technologie gäbe und manche Positionen der Grünen, zumindest in Deutschland, in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien, dass sich alles zum Guten wende und ein Umbau der Energiewirtschaft nur noch eine Frage von Jahren, nicht Jahrzehnten sei. Ein Weltkrieg in Zeiten der Globalisierung fürchtete ich nicht. Womöglich lag es auch am Alter, dass die Intensität meiner apokalyptischen Visionen abgenommen hatte. Aber wenn ich jetzt die Nachrichten verfolge, wenn ich die Dokumentationen aus den zerstörten Städten Mariupol, Tscherniw und Charkiw sehe, die Toten auf den Straßen von Butscha, Borodjanka oder Kramatorsk, wenn ich die russische Propaganda höre, Atombomben seien innerhalb von 106 Sekunden in Berlin, ist alles wieder da. Die Lähmung, die Trauer, die Angst vor dem Ende. Putin und seine Getreuen wissen das und spielen damit. Im russischen Fernsehen zeigen sie Schaubilder von möglichen Einschlagszielen, Fotos von Atomkoffern und Atompilzen und fantasieren offen über den Dritten Weltkrieg. Angst ist fester Bestandteil ihrer Strategie. Und diese Strategie funktioniert.
Mein erster Impuls ist, ein LKW zu mieten und mein Archiv, meine Bibliothek auszulagern, am besten gleich ganz aufs Land zu ziehen. Zurück nach Ostfriesland, in den Alterssitz meiner Eltern in der Neubausiedlung, bevor aus diesem lokalen Konflikt tatsächlich der Dritte Weltkrieg entsteht und die ersten Bomben auf Berlin fallen. Die Provinz als Rettung. Je länger ich jedoch darüber nachdenke, desto klarer wird mir, was das heißt. Unter diesen Bedingungen in der Kleinstadt, im Dorf meiner Kindheit zu überleben, nämlich Zeuge des Untergangs zu sein, sollte es zum Äußersten kommen. So wie die Familie in Gudrun Pausewangs Roman, so wie in Schevenborn. Ich rufe meine Schwester an und frage sie, ob sie das Buch noch hat. Welches Buch? Die letzten Kinder von Schevenborn. Keine Ahnung, beim Umzug habe ich viel weggeschmissen. Vor 9 Jahren ist sie aus unserem Elternhaus aus und im Nachbardorf mit ihrem neuen Freund zusammengezogen, ihr einziger Umzug bisher. Sie arbeitet noch immer in dem Modehaus, in dem sie damals eine Lehre begonnen hat, nimmt aber nicht mehr an Demonstrationen teil, sondern geht lieber shoppen oder spazieren. Sie wählt SPD, nicht die Grünen. Die SPD in Ostfriesland garantiert, dass dort alles so bleibt, wie es ist, selbst wenn die Nordsee bis zur Deichspitze reicht. Sie verspricht, nach dem Buch zu suchen und legt auf. Nach ein paar Tagen vergeblichen Wartens bestelle ich mir die gleiche Ausgabe, die sie damals hatte, antiquarisch im Internet. Ich bin nicht auf Reisen, als ich die Erzählung lese, nicht in Münster, nicht in der Nähe von Fulda oder dem fiktiven Dorf Schevenborn. Und ich bin nicht mehr 13, sondern 47. Aber es ist Frühling und es ist heiß, so heiß wie in dem Jahr, als die Bomben fielen, so heiß wie damals, als wir nach Walldürn fuhren, ein, wie Gudrun Pausewang schreibt, Bilderbuchsommer. Ich weiß nicht mehr, wie die Protagonisten heißen und was im Einzelnen passiert. Ich kann mich nur an 2 Szenen erinnern, als die Schevenborner den Keller einer Familie plündern, die nichts von ihren Vorräten abgeben will, und als ein Bewohner mit einem roten Sportwagen und aufgedrehter Musikanlage durchs Dorf brettert, gegen einen Trümmerhaufen kracht und verbrennt. Vielleicht habe ich mir diese Szenen gemerkt, weil sie befriedigende Momente inmitten des Horrors sind. Diejenigen, die im Überfluss leben, lernen, wenn auch schmerzhaft und gezwungenermaßen, zu teilen. Und jede Art von Luxus geht in Flammen auf, in einem Feuer, an dem sich die Obdachlosen wärmen. Für kurze Zeit herrscht ausgleichende Gerechtigkeit. Verdrängt habe ich die Schnelligkeit, mit der das Grauen über die aus Frankfurt abreisende Familie Benewitz hereinbricht. Sie wollen wie in jedem Jahr die Großeltern auf dem Land besuchen. Kaum sind sie von der Autobahn abgebogen und auf die Landstraße eingeschwenkt, passiert es. Schon auf der 3. Seite blitzen Atompilze über den Baumwipfeln auf. Und die Eltern wissen sofort, was los ist, weil es sich in den Wochen zuvor angedeutet hat. Der sich im Wettrüsten manifestierende Hass und Argwohn zwischen Ost und West kulminiert in einer globalen Explosion. Die Perspektive, aus der heraus die Geschichte erzählt ist, mutet angesichts dessen, was auf den folgenden Seiten geschieht, seltsam an. Roland, der Sohn, berichtet im Nachhinein von damals, vom Bombentag, so als wäre alles sehr lange her, als gäbe es den Hauch einer Chance, ein weltumspannendes Inferno wie dieses lange zu überleben. Als sie Schevenborn erreichen, sehen sie brennende Häuser und blutende Menschen. Das Haus steht zwar noch, doch die Großeltern sind zum Zeitpunkt des Einschlags in Fulda gewesen. Die Mutter mag es nicht glauben und macht sich auf die Suche. Später berichtet sie ihrem Mann und den Kindern von den halbverbrannten, den gehäuteten Leichen. Am nächsten Morgen fällt schwarzer Regen. Abgerissene Gestalten fallen ins Dorf ein, plündern die Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte, die Bäckereien und Metzgereien, die Eisenwarenhandlungen und Spielwarenläden und ziehen weiter zum Hospital, zu den Ärzten, von denen sie sich Rettung versprechen. Aber es gibt keine Rettung. Für niemanden. Bald gehen die Medikamente aus. Erst sterben die Verletzten, dann die Alten und Kranken, dann die Ärzte selbst. Tausende werden in Gruben verscharrt oder auf dem Marktplatz verbrannt. Das wahre Ausmaß der Katastrophe vermag niemand zu erfassen. Es gibt keine Zeitung mehr, kein Fernsehen, kein Radio, kein Telefon. Auch mit batteriebetriebenen Geräten konnte man nichts mehr empfangen, denn es gab kein Programm mehr. Anstatt in eine Depression zu verfallen und apathisch im Bett zu liegen, beginnen die Benewitzer, ihren Mitmenschen zu helfen. Roland versorgt die Sterbenden, die Mutter eröffnet im Schloss einen Kindergarten, die Familie nimmt 2 Waisen bei sich auf. Sie verhalten sich wie der barmherzige Samariter im Neuen Testament. Nach der Hälfte des Buches scheint tätige Nächstenliebe die zentrale Botschaft zu sein. Vor der Katastrophe ging es allen so gut, dass niemand Hilfe brauchte, sagt jemand zu Roland. Da hat man's verlernt, anderen beizustehen. Und wo wirklich mal Hilfe nötig war, hat sie einem der Staat abgenommen. Daher denkt heute jeder nur noch an sich selber. Auch deine Eltern. Sie stammen noch aus der herzkalten Zeit. Je weiter die Handlung voranschreitet, desto empathischer werden die Leute. Fast klingt es, als sei Pausewang froh darüber, eine Welt entworfen zu haben, in der Konsum, Medien, Technik keine Rolle mehr spielen. Als wolle sie, dass sich ihre Leserinnen und Leser auf das Wesentliche besinnen, die Familie, die Freunde, auf Mitgefühl und Mitmenschlichkeit. Immer wieder beschwört sie die unmittelbare Nachkriegszeit herauf, als man improvisieren musste, als es nichts zu kaufen gab, als die Leute aufs Land gingen, auf die Felder und sich von dem ernährten, was sie dort vorfanden. Denn die Qualitäten dieser sogenannten Flakhelfer-Generation, der Gudrun Pausewang selbst entstammt, kommen auch nach einem Atomkrieg wieder zum Tragen. Womöglich dachte ich damals beim Lesen an meine Eltern, die zur gleichen Generation gehören wie Gudrun Pausewang. Meine Mutter war fast 46, als ich geboren wurde, mein Vater 47, so alt wie die meisten Großeltern meiner Schulkameraden. Bei jeder Gelegenheit, immer wenn ich etwas haben wollte, was wir uns nicht leisten konnten, erzählten sie davon, dass es früher nichts gab, dass die Klamotten geflickt werden mussten, Tee und Kaffee wieder und wieder aufgegossen wurde, keine Lebensmittel weggeschmissen werden durften. Sie erzählten davon aus dem gleichen Grund wie Gudrun Pausewang, um uns, die Nachgeborenen, dazu zu bewegen, dankbar zu sein für den allgemeinen Wohlstand, in dem wir leben. Dankbar und bescheiden. Schuld am Untergang sind aber nicht die Kinder, sondern deren Eltern. Die verfluchten Eltern. Die Zwischengeneration, die sich, abgesehen von einigen den Verlockungen des Kapitalismus gegenüber resistenten 68ern, nicht stark genug für Frieden und Abrüstung eingesetzt haben. Meine Eltern, sagt eines der Kinder aus Schevenborn, ich will sie nicht wiedersehen. Zum Teufel mit ihnen und ihrer ganzen Generation. Sie hätten das alles verhindern können. Sie haben es kommen sehen. Sie haben untätig zugeschaut. Sie haben nicht versucht, uns vor dem Untergang zu beschützen. Warum haben sie uns überhaupt gezeugt, wenn ihnen so wenig an uns lag? Der soziale Zündstoff, der in diesen Zeilen steckt, war mir damals nicht bewusst. Auch die Klage gegenüber der Elterngeneration klingt heute wieder sehr aktuell, und zwar aus den gleichen Gründen wie damals. Ich muss an Ich bin Greta denken, eine Dokumentation über die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie sagt darin, ich schaue mir den Film noch einmal in der Mediathek an, die Erwachsenen sagen das eine und machen das krasse Gegenteil. Sie sagen, wir haben nur einen Planeten und müssen ihn beschützen, aber sie scheren sich einen Dreck um die Klimakrise. Und Mama und Papa waren wie alle anderen. Ihnen war nicht klar, wie schlimm die Situation war. Sie haben gesagt, alles würde gut. Und es wird viel getan, du musst dir keine Sorgen machen. Und gerade das machte mir Angst, dass alle glaubten, Fortschritte zu machen. Und war es nicht erst mit der Atomenergie und dann mit Russland auch so gewesen? Das ist alles nicht so schlimm? Alles wird gut? Wir machen Fortschritte? Dass die Planung der Gaspipeline Nord Stream 2 mit der Verkündung des Ausstiegs aus der Kernenergie zusammenfiel, mutet vor diesem Hintergrund wie ein schlechter Scherz an. Eine die Umwelt schädigende Energieform wird gegen eine andere eingetauscht und das Ergebnis von allen Verantwortlichen als Erfolg gepriesen. Die Elterngeneration setzt ihre Politik der globalen Zerstörung fort, bedient sich dabei nur anderer Mittel, anstatt endlich auf regenerative Energieerzeugung zurückzugreifen, die jedes Land, wie sich jetzt zeigt, zudem unabhängiger von den Machtansprüchen von Autokraten gemacht hätte. Auch wenn ich all das anerkennen kann, liest sich Pausewangs Erzählung aus der Retrospektive mitunter wie schlimmste Umwelt- und Friedensbewegungspropagandaliteratur. Durch den Reaktorunfall von Tschernobyl bekam der Text eine geahnte Aktualität und entfaltete eine enorme Wirkungskraft. Meine Schwester war, weil sie das Buch schon kannte, darauf vorbereitet gewesen. Für sie hatte die Fiktion die Realität vorweggenommen. Deshalb fiel ihre Reaktion auf das sich in Sicherheit wiegen der Eltern ungleich heftiger aus als bei mir. Die Drastik der Schilderung beschäftigte mich als Jugendlicher mehr als die Schuldfrage. Die zweite Hälfte, in der die Moral kippt, in der sich Mitleid in Sterbehilfe äußert, in der sich Nächstenliebe in Eigennutz verwandelt und jeder nur noch an sich selbst denkt, in der die Schwestern an der Strahlenkrankheit sterben und die Mutter bei der Geburt eines behinderten Kindes verblutet, las ich mit gemischten Gefühlen. Da gab es auch ein blindes Mädchen, nicht älter als 8 oder 9. Es wurde immer von einem anderen, etwas jüngeren Mädchen geführt, das kein Gesicht mehr besaß. Die Nase war nur noch ein Stummel. Durch ein großes Loch in der Wange konnte man die Zähne sehen. Die andere Wange wie auch die Stirn waren zerfurcht von tiefen Narben. Pausewangs Erzählung, das begreife ich erst heute, ist daher auch weniger eine Horrorgeschichte, um Kindern das Fürchten zu lehren, als vielmehr eine Parabel über Moral. Am Schluss entwirft sie sogar so etwas wie eine sozialistische Utopie, in der das Proletariat die Macht übernommen hat. Wir riechen nach Schweiß, wir riechen nach Arbeit. Alle sind arm, alle sind gleich, alle sind dem Tod geweiht. Endlich ist die Saturiertheit des Bürgertums überwunden. Das sah ich damals nicht. Ich sah nur die Bilder, die sich mir in den Kopf gebrannt hatten. Als wir nach Lea zurückkamen, war ich verwundert, dass meine Eltern, meine Geschwister bei bester Gesundheit waren und dass in der Woche unserer Abwesenheit keine Verwandten gestorben und keine Unglücke geschehen waren. Meine Depression aber hielt an. Und mein Tagebuch nutzte ich von da an vor allem dazu, einen gigantischen Nekrolog anzulegen, die Toten des Dorfes, tote Prominente und die namenlosen, aber zahlreichen Opfer von Unfällen und Naturkatastrophen und eindeutige Zeichen des baldigen Weltuntergangs zu sammeln. Ich tat etwas Positives. Ich fing an zu schreiben. Die letzten Kinder von Lea. Ein Essay von Jan Brandt. Mit Daniel Hövels, Regie Henry Hüster, Sound Florentin Berger-Monit und Johannes Wernicke, technische Realisation Martin Eichberg, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023, Redaktion Christine Grimm.